Sie können sich auch noch einen Sessel geben zur Sekretärin. Auch wieder als Frau. Wenn Sie es schaffen, sich da durchzuquetschen, dann gibt es noch einen freien. Ja. Okay, ich liebe die moderne Technik, weil sie immer so lang dauert und mit jedem neuen Windows XP Sicherheitsupgrade wird auch das System länger zum Opfern, aber ich habe es geschafft. Für die Leute, die das letzte Mal nicht da waren, ich habe das letzte Mal eingeteilt für den Übungsvortrag. Und falls jemand noch nicht für einen Vortrag eingeteilt ist und das aber machen möchte, dann kommen Sie nachher zu mir und Sie kriegen einen Termin von mir. Ich hoffe, jetzt sind die Fehlermeldungen vorbei.
Virusüberprüfung, Virus funktioniert. Ach so, ich habe das einen Krieg drüber.
Und was ich nicht erinnern kann, habe ich das noch nicht vorgetragen. Dieses Mal möchte ich gerne vergleichsweise ausführlich Wahrnehmungstheorien machen. Ich habe schon versucht zu begründen, warum ich das wichtig finde, auch Wahrnehmungstheorien vorzutragen bei Leuten, die in Zukunft in irgendeiner Weise unter Umständen mal in ihrer Berufstätigkeit Visualisierungen machen. Sie sollten sich, wenn Sie Visualisierungen gestalten und auch generell, wenn Sie in irgendeiner Form visuelle Interfaces gestalten, bewusst sein, wie Menschen Informationen verarbeiten. Und das ist der Grund, warum Sie können auch noch einen, bei der Sekretärin ein Sessel. Wie gesagt, ich halte es für sinnvoll, dass man eine Vorstellung davon hat, wie Menschen Informationen verarbeiten, wenn man Visualisierungen gestaltet. Und deswegen möchte ich mich ein bisschen ausführlicher mit diesen Wahrnehmungstheorien beschäftigen. Ich werde versuchen, das sind zum Teil relativ komplexe Theorien, und ich werde versuchen, die möglichst einfach vorzutragen. Wenn Sie irgendwie, ich weiß, das ist schwierig, bevor man sich das dann genau angeschaut hat, sich zu überlegen, ist man was unklar oder ist man nichts unklar. Aber wie gesagt, wenn Ihnen irgendwie der Faden verloren geht oder so, stellen Sie ruhig Fragen. Also ich habe da kein Problem damit, darüber zu diskutieren ausführlich. Weil, wie gesagt, ich versuche das möglichst zu vereinfachen, und es kann sein, dass das dann für Sie trotzdem kompliziert wird. Die erste Theorie, Gestaltpsychologie, ist erstens relativ bekannt und relativ einfach und verständlich, und es ist etwas, was meiner Meinung nach für die Gestaltung von Interfaces relativ relevant ist, weil sehr viele Gestaltgesetze bewusst oder unbewusst letztlich in die Gestaltung von Interfaces eingehen. Die Gestaltpsychologie ist so knapp nach 1900 entstanden, und die Grundannahme der Gestaltpsychologie besteht darin, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Das ist im Widerspruch zu den damaligen psychologischen Grundannahmen, die also sozusagen damals vorherrschend in der Psychologie waren, wo man angenommen hat, aber das will ich nicht allzu ausführlich schildern, man hat damals angenommen, dass Wahrnehmung sozusagen, dass man letztlich nur kleine Details wahrnimmt, dass man Einzelheiten wahrnimmt und dass die dann zusammengefügt werden. Und die Gestaltpsychologen haben das sehr stark kritisiert und haben gesagt, das stimmt so nicht, es ist nicht so, dass wir einfach nur additiv Einzelheiten zusammentun, sondern das, was wir wahrnehmen, hat quasi so etwas wie eine Gestalt, die eben darüber hinausgeht, über diese Einzelheiten. Und ein meiner Meinung nach ganz gutes Beispiel ist Musik. Wenn Sie sich Musik vorstellen, die besteht natürlich immer jeweils aus einzelnen Tönen, und trotzdem ist eine Melodie mehr wie die einzelnen Töne, aus denen sie besteht. Also das ist relativ, meiner Meinung nach, eine relativ anschauliche Beschreibung dessen, was die Gestaltpsychologen und Psychologinnen meinen. Gestalt, da wäre eben die Melodie, die eben, wie gesagt, mehr ist wie die einzelnen Töne. Sie können aus einzelnen Tönen auch mehrere Melodien machen und so, und wenn Sie die Töne in einer beliebigen Reihenfolge hintereinander spielen, dann wird Ihnen das nie dieses Gefühl einer Melodie mit einem bestimmten Rhythmus und unter Umständen mit einem Instrument, mit einem bestimmten Ausdruck gespielt, dieses Gefühl wird Ihnen das Spielen einzelner Töne nie vermitteln. Also es ist eine Melodie, ist einfach was ganz was anderes, wie so eine willkürliche Ansammlung einzelner Töne. Und das war das, was die Gestaltpsychologen und Psychologinnen besonders eben vertreten haben, dass man bei jedem Wahrnehmungsvorgang, ob das eben jetzt Wahrnehmung mit den Augen ist, also Sehen oder Hören, ist egal, was auch immer das ist, wir sehen Gestalten und nicht einzelne Elemente. Also das ist ganz, ganz wichtig. So. Ja, Sie haben das Figur und Grund, das werde ich dann glaube ich auf der nächsten Folie noch zeigen. Und die Gestaltpsychologie hat mehrere Gestaltgesetze formuliert und die möchte ich Ihnen jetzt kurz darstellen. Die Gestaltpsychologie war besonders einflussreich so in etwa in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und die Psychologie damals war also durchaus noch eine ganz andere wie die unsere, das will ich auch nicht näher erläutern. Und natürlich, wenn man jetzt zurückschaut auf die Gestaltpsychologie, ist es ja doch eine Theorie, die schon ein paar Jahre am Buckel hat, ist es so, dass man gewisse Grenzen dieses Ansatzes feststellen kann. Also sie haben festgestellt, untersucht relativ ausführlich, wie eben diese Gestaltwahrnehmung funktioniert, aber sie haben eigentlich nie wirklich begründen können, warum wir diese Gestalten sehen, obwohl das relativ offensichtlich ist. Also das, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, das sind so Dinge, denen man sich fast nicht entziehen kann, also auch Eindrücke, die fast automatisch ablaufen. Aber es gibt sozusagen auch bis heute, gibt es eigentlich im Rahmen dieser Theorie keine wirkliche Begründung, warum diese Gestalten so funktionieren. Also es ist auch eine offene Frage, ob diese Gestaltwahrnehmung angeboren ist oder erworben ist, dass man sie erlernt. Es hat Untersuchungen gegeben, das waren in den Indianerstamm am Amazonas oder so, ob die Gestalten so wahrnehmen wie wir. Und das ist, sind aber Unschlüsse, also es ist sozusagen, man kann aus diesen Ergebnissen, die da herausgekommen sind, nicht wirklich ableiten, ob das eine oder das andere stimmt. Also es ist ungeklärt, warum diese Gestaltgesetze wirken. Aber dass sie wirken, werden Sie gleich sehen. Eines der beliebtesten, kennen Sie sicher, dieses Bild mit der Vase und den zwei Gesichtern, das ist so ein Umspringbild. Also ein wichtiges Element in der Gestaltpsychologie war diese Unterscheidung zwischen Figur und Grund. Figur ist sozusagen die Gestalt, die wir sehen, und der Grund ist der Hintergrund. Das ist im Prinzip eine Überlegung, die auch sehr wichtig ist für die Gestaltung von Interfaces. Das will ich ja später sagen. Das möchte ich zu Figur und Grund was sagen. Diese Darstellung ist deswegen besonders bekannt, weil da eben gerade diese Unterscheidung zwischen Figur und Grund besonders schwierig ist. Also manchmal nehmen wir Spezifika nur dann wahr, wenn sie problematisch sind. Und da weiß man eben bei diesem Bild, weiß man eben nicht, was ist jetzt eigentlich Figur oder Grund. Das springt so um, wenn Sie sich das genau anschauen. Die meisten von Ihnen werden das ohnehin kennen. Und es ist nicht völlig klar, ist das jetzt eine Vase oder sind das zwei Gesichter, die sich gegenseitig anschauen. Also da haben Sie sozusagen eine problematische Art der Gestaltung von Figur und Grund. Und das soll Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie Interfaces gestalten, darauf achten sollen, dass dieses Figur- und Grundverhältnis ordentlich gemacht ist. Also Sie sollen schauen, dass Ihre Figur wirklich als Figur herausspringt und der Grund wirklich als Grund in den Hintergrund tritt. Und in dem Zusammenhang ist es zum Beispiel, also damit haben sich die Gestaltpsychologen und Psychologinnen auch beschäftigt, was macht sozusagen eine Figur zu einer Figur, die wirklich als Figur erkennbar ist. Und das ist eben so, dass meistens also helle Gegenstände, gut strukturierte Gegenstände, die also auch quasi so eine Art von ordentlichem Rand haben und so, also solche Dinge werden eher als Figur wahrgenommen, während dunklere Flächen, die eher unstrukturiert sind, werden eher als Hintergrund angenommen. Also es ist zum Beispiel ungünstig, wenn Sie einen eher düster gestalteten, ins Grau spielenden und mit unsicheren Grenzen behafteten Gegenstand haben, der Ihre Figur sein soll, und dann einen Hintergrund haben, der sehr hell und gut strukturiert ist. das wird bei der Wahrnehmung Probleme bereiten. Also von sowas wird eher abgeraten, sie sollen sozusagen die Gegenstände, die vorne sind, die ins Auge springen sollen und die als Figur wahrgenommen werden sollen, soll man eben eher klar und deutlich konturieren, man soll sie in hellen Farben gestalten und eher den Hintergrund dunkel machen. Natürlich ist das jetzt kein Gesetz, das allgemein gültig ist und das Sie in jedem Fall verwenden müssen. Es wird gute Gründe geben, dass Sie, also ich habe hier auch einen weißen Hintergrund und dunkle Figuren vorne und so auf diesen Folien, also in dem Sinn ist es nicht so, dass man das jetzt sklavisch befolgen muss oder so. Aber man soll sich das im Einzelnen dann, wenn Sie Farben verwenden vor allem, soll man sich das dann anschauen und sich überlegen, habe ich diesen Kontrast zwischen Figur und Grund wirklich gut gewählt und können die Leute, die sich den von mir gestalteten Bildschirm anschauen, können die Figur wirklich erkennen und hebt sie sich auch deutlich vom Grund ab und so. Und wie kann ich eben dieses Verhältnis von Figur und Grund verbessern? Also Sie sollen eben nicht so etwas gestalten, wo man nicht so recht weiß, was Figur und Grund ist, sondern etwas, wo das sehr deutlich ist, weil, also es sei denn, natürlich gibt es auch Probleme, wo Sie gerne die Leute verwirren wollen, aber das ist wieder was anderes. Also wie gesagt, man muss das nicht immer sklavisch befolgen, aber es sind sozusagen Tipps, wie Sie Leuten einfach das Wahrnehmen ihrer Programme und das Arbeiten mit ihren Programmen erleichtern können. Weil einfach durch sowas dann die Wahrnehmung viel schneller wird, sie können Missverständnissen vorbeugen und die Leute können viel, viel angenehmer damit umgehen, wenn sie sich über solche Dinge Gedanken machen. Das ist also ein Gestaltgesetz, das meiner Meinung nach für die Gestaltung von Interfaces sehr wesentlich ist. Ein weiteres Gestaltgesetz ist das Gesetz der Nähe. Das sind alles so Dinge, denen man sich letztlich nicht wirklich entziehen kann. Wenn man sich das so anschaut, diese Punkthaufen, dann empfindet man halt diesen Haufen als zusammengehörig und diesen Haufen als zusammengehörig normalerweise. Also ich kann natürlich jetzt fragen, empfindet das jemand nicht als zusammengehörig und wahrscheinlich wird sich niemand melden, aber wie gesagt, normalerweise hat man einfach das Gefühl, auch wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt letztlich. Also das ist völlig willkürlich gewählt, diese Punkthaufen, und das hat an sich keine Bedeutung letztlich, aber doch, man empfindet es einfach doch irgendwie als zusammengehörig. Jetzt ist das bei diesen Punkthaufen relativ belanglos, wie die zusammen sind, aber wenn Sie zum Beispiel sinnhaftes Material am Bildschirm organisieren, dann, ich meine, es ist an sich eine triviale Sache und wenn ich das so sage, dann wird jeder von Ihnen sagen, ja, ist das klar und es klingt ja völlig plausibel. Das Wichtige ist, das dann auch wirklich zu machen. Also das ist an sich, wird mir sicher niemand widersprechen, wenn ich sage, Sachen, die inhaltlich zusammengehören, soll man auch am Bildschirm auf einem Haufen sozusagen organisieren, weil die Leute das eben auch optisch als zusammengehörig empfinden. Also man empfindet das sozusagen dann nicht nur als inhaltlich zusammengehörig, sondern auch als optisch zusammengehörig. Und das sind eben auch so Dinge, die man dann auf den ersten Blick sieht. Das ist das Schöne bei der Visualisierung, dass man eben zum Beispiel auch diese Gestaltgesetze verwenden kann, um die inhaltliche, die kognitive, die geistige Verarbeitung zu unterstützen durch Visualisierung, durch geeignete, weil sie dann Sachen eben, weil sie Ähnlichkeiten auf den ersten Blick sehen. Also sie unterstützen sozusagen durch visuelle Mittel, wie Menschen Information verarbeiten. Und das müssen sie sich dann im Einzelfall, müssen sie sich das dann gut überlegen, dass sie wirklich das hinkriegen, dass die Dinge, die inhaltlich zusammengehören, dann auch wirklich auf einer Stelle stehen. Also wie gesagt, das muss man dann sich genauer überlegen im Einzelfall, wie man dieses Gesetz umsetzt. Also so, man sagt das relativ leicht, aber dann einen Bildschirm so zu organisieren, dass sie diesem Gesetz wirklich Genüge leisten, das ist dann oft nicht ganz so trivial. Aber wie gesagt, sie sollten es im Auge behalten, dass sie auch solche Dinge verwenden. Weil es einfach auch die Verarbeitung, also sozusagen die Informationsverarbeitung bei den Leuten leichter macht, wenn die Dinge, die auch inhaltlich zusammengehören, wenn die dann auch optisch an einer Stelle stehen. Im Prinzip, dieser Ansatz mit den Fenstern, also ich habe, wie ich angefangen habe zu studieren, hat es diese Fensterorganisation, also Windows, noch nicht gegeben und bin da sozusagen dann langsam hineingeraten, das ist aufgekommen, während ich noch Informatik studiert habe, dass man Informationen in Fenstern organisiert und das beruht genau auf diesem Prinzip, dass man Dinge, die zusammengehören, auch deutlich an einen Fleck tut und in irgendeiner Form auch von der Umgebung abgetrennt. Da kommt dann wieder Figur und Grund zum Tragen. Also Sie haben sozusagen ein Fenster, das als Fenster auch deutlich erkennbar ist und sich vom Untergrund abhebt. Dadurch, dass es halt so einen deutlichen Rand hat und Sie tun Dinge, die inhaltlich zusammengehören, in dieses Fenster auch optisch zusammen. Also das ist etwas, was die Wahrnehmung unglaublich erleichtert. Wie gesagt, ich habe noch zu einer Zeit gearbeitet, wo es diese Fenster nicht gegeben hat und wo diese auch die Bedeutung von so einer optischen Strukturierung auch noch nicht so weit verbreitet war, das Bewusstsein von der Bedeutung von der optischen Strukturierung. Und da haben es sich wesentlich schwerer gefunden, Informationen am Bildschirm tatsächlich zu finden. Also dieses Fensterprinzip, das verwendet mehrere dieser Gestaltgesetze und wie gesagt, ich habe einfach auch mitgekriegt, wie nützlich das ist. Für Sie ist das jetzt selbstverständlich, dass man mit Fenstern arbeitet, aber wenn man gewusst hat, wie das war, bevor man Fenster gehabt hat, weiß man einfach, was für ein Fortschritt das eigentlich auch war. Und wie gesagt, da gerade bei diesen Fensterstrukturierungen, da spielen Gestaltgesetze eine sehr große Rolle. Ja, das ist Gestaltgesetz der Ähnlichkeit. Es ist im Prinzip so, also da steht dann immer unter sonst gleichen Umständen. Es werden, das ist wieder so etwas, werden diejenigen Elemente zu einer Einheit organisiert, die einander ähnlich sind. Also sozusagen, Sie sehen diese eher schwarzen Punkte, sehen Sie als Linie und die weißen Punkte sehen Sie als Linie und sie werden irgendwie zusammengruppiert. Also wenn Dinge optisch ähnlich sind, dann werden sie auch gemeinsam wahrgenommen. Und da unten, das ist aus einem Buch, wo leider, das ist gescannt, wo leider die Schrift hinten irgendwie durchschimmert, aber ich glaube, Sie können das trotzdem noch sehen. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Gesetz, das heißt, da hat mehrere Namen, Gesetz der Prägnanz, aber Gesetz der guten Gestalt. Es ist so, dass wir eine Neigung dazu haben, geometrische Figuren zu sehen. Und da ist es, also wie gesagt, es ist dahingestellt, ob das erlernt ist oder ob das angeboren ist oder sonst irgendwie physiologisch uns mitgegeben. Aber im Prinzip ist es so, dass normalerweise die meisten Menschen diese Figuren, diese beiden überlappenden Figuren als so etwas sehen. Und es gibt, also 10 sind Varianten, wie man diese Konstellation auch noch sehen könnte. Und das sind halt ein bisschen seltsame Figuren und deswegen springen die einfach nicht so sehr ins Auge. Also normalerweise werden die meisten Menschen das als Rechteck und als Kreis, der ein Rechteck überlappt oder umgekehrt sehen und nicht als solche seltsamen Figuren. Also Sie können sich das einmal überlegen, wenn Sie diese seltsamen Figuren zusammensetzen, dann kommt auch dieses Quadrat mit dem Kreis heraus. Und das sind halt einfach seltsame Figuren, die nicht so geläufig sind und die auch sozusagen in der Realität selten irgendwie eine besondere Rolle spielen. Und daher sehen wir sie nicht. Also wir haben eine Tendenz dazu, dass wir immer geometrisch einfache Figuren sehen, wie Rechteck, Quadrat, Kreis oder so. Also je einfacher die Figur ist, desto eher wird sie wahrgenommen. Also im Zweifelsfall, bei Unsicherheit, werden wir eben wirklich einfache geometrische Figuren wahrnehmen. So. Das wäre die Gestaltpsychologie gewesen, wie gesagt, ist am einfachsten darzustellen und ist es relativ, also das kann man auch mit Bildern sehr gut klar machen, was die Gestalt, was das Ziel und quasi die Botschaft der Gestaltpsychologie ist. Ja, der Informationsverarbeitungsansatz, das ist ein bisschen komplexer. Entstanden ist der Informationsverarbeitungsansatz nach 1945. Also ich will das auch nicht allzu ausführlich erläutern, aber es war so, dass es auch verschiedene wissenschaftliche Entwicklungen gegeben, die dazu geführt haben, dass nach 1945 es in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen neue Ansätze gegeben hat, die einen engen Zusammenhang gehabt haben. Und im Zentrum dieses Ansatzes ist die Entwicklung des Computers gestanden. Also Sie wissen sicher, dass die ersten Computer, also jetzt kann man darüber streiten, ob das, was nicht der ENIAC zum Beispiel wirklich der erste Computer war oder so, aber sei dahingestellt. Aber im Prinzip ist sozusagen die Grundlegung der Entwicklung des Computers im Zweiten Weltkrieg gelegt worden. Ziel war in dem Zusammenhang die Ausrechnung von insbesondere von Flugbahnen von irgendwelchen Raketen oder so. Und aber wie auch immer. Jedenfalls hat der Computer, diese Vorstellung dessen, was ein Computer machen kann, hat letztlich auch einen starken Einfluss auf andere Wissenschaften gehabt, weil der Computer, man spricht auch von einer Metapher in diesem Zusammenhang, der Computer war sozusagen das erste Gerät oder das quasi die erste Alternative zum menschlichen Denken. Also es gibt eine sehr starke Tradition in der Forschung zur künstlichen Intelligenz, zu meinen, dass der Computer letztlich das menschliche Denken eins zu eins nachmachen kann. Darüber kann man auch streiten, ob das so ist oder ob das so nicht ist. Und im Moment ist es so, dass es große Schwierigkeiten gibt, das menschliche Denken tatsächlich mit dem Computer nachzumachen. Aber es ist unbestreitbar, dass es gewisse geistige Leistungen des Menschen gibt, die am Computer simuliert werden können. Also wenn Sie denken an Schachcomputer oder so, die können gewisse eingeschränkte Leistungen des menschlichen Geistes tatsächlich relativ gut nachmachen. Es gibt andere Dinge, die der Computer nicht ganz so gut kann, aber wie gesagt, gewisse geistige Leistungen kann er ganz gut simulieren. Also da ist er wirklich ziemlich gut. Und das hat die Leute sehr inspiriert. Und das hat insbesondere auch Psychologen und Psychologinnen sehr inspiriert. Und es hat lange Zeit einen Trend gegeben, dass Phänomene des menschlichen Geistes am Computer zu simulieren. Also es gibt zum Beispiel insbesondere in den 60er Jahren hat es sehr viele Gedächtnismodelle des menschlichen Gedächtnisses gegeben, die tatsächlich am Computer implementiert worden sind. Also da hat man das quasi als Beweis für die Güte eines Gedächtnismodells gesehen, dass man dieses Modell am Computer programmieren hat können. Also wir haben sozusagen tatsächlich menschliche Gedächtnisleistungen nachgemacht, diese Computerprogramme. Da hat natürlich auch seine Grenzen, aber wie gesagt, das war sehr einflussreich eine lange Zeit. Und das ist die Basis für diesen Informationsverarbeitungsansatz, der eben sehr stark darauf beruht, dass man, das nennt man eben Kognition, die Leute, die vernetztes Lernen schon besucht haben, die wissen das, aber für die anderen erzähle ich das kurz. Man spricht von Kognition, wenn es um menschliche geistige Leistungen geht. Also im weitesten Sinne ist das, sei das jetzt Gedächtnis oder Denken oder Problemlösen oder so. Also das ist so, Kognition ist so ein breiter Begriff, der alle diese menschlichen geistigen Leistungen beschreibt. Und das nennt man dann kognitive Psychologie. Das ist eben Psychologie, die sich mit der menschlichen Kognition beschäftigt. Und die beruht eben sehr stark auf diesem Informationsverarbeitungsansatz, der eben eine große Ähnlichkeit zwischen dem Computer und zwischen den menschlichen kognitiven Leistungen annimmt. Also es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die tatsächlich vertreten, dass man die menschlichen geistigen Leistungen, ich habe das schon gesagt, eins zu eins wirklich am Computer nachbauen kann. Jetzt ist es so, dass der Informationsverarbeitungsansatz, der hat ein Problem, und zwar, dass sich die Computer ja unglaublich weiterentwickeln. Und dadurch entwickelt sich auch diese Metapher weiter. Also man hat, der einfach, das ist relativ alt, dieses Modell, sozusagen das einfachste, Sie können sich das dann in Ruhe anschauen, wenn Sie das runterladen. Und wie gesagt, auch hier haben Sie, es tut mir voll leid, das sieht man am Papier, sieht man das gar nicht so, aber das stimmt halt einfach so gut geschrieben. Das ist sozusagen ein eher altes Modell aus den 50er Jahren, wie man hier sieht, und entspricht eben dem, was damals Informationsverarbeitung im Computer war. Das war ein relativ lineares Modell. Also da gibt es schon ein paar rückkopplende Schleifen, aber die sind halt noch relativ bescheiden. Im Prinzip ist das ein Modell, das davon ausgeht, dass Reize auf unsere Sinnesorgane treffen, also auf die Augen, Ohren, Zunge zum Beispiel auch und so weiter. Und die werden dann im Kurzzeitgedächtnis zunächst einmal verarbeitet. Wie heißt es auch, im Kurzzeitgedächtnis gibt es einen Filter. Also da wird immer wieder gefiltert, da gibt es einen Filter, dann gibt es einen Kanal mit sehr begrenzter Kapazität und dann kommt das ins Langzeitgedächtnis hinein und unter Umständen agiert man dann auch auf der Grundlage dieser Reize. Also, was weiß ich, ein helles Licht trifft plötzlich auf ihre Augen und als Folge davon schließen sie ihre Augen. Das wäre sozusagen eine ganz einfache Aktivität, die aus so einem Reiz erfolgen könnte. Also es ist ein relativ lineares Modell noch, weil eben Computer damals so funktioniert haben. Man hat das untersucht und ist dann draufgekommen, dass dieses Modell doch irgendwelche Grenzen hat. Und das war das eine. Und das andere war, dass natürlich auch die Computerprogramme komplexer geworden sind. Also man hat zum Beispiel, ja, das ist jetzt die, wie gesagt, das sind jetzt keine schönen Folien. Ich habe so viel Text auf diese Folien, so viel unstrukturierten Text auf diese Folien gegeben, damit Sie leichter danach lernen können. Man hat also auch man hat insbesondere dann auch zum Beispiel Programme entworfen, um Schrift zu erkennen. Das ist etwas mit einem sehr hohen, auch mit einem sehr hohen ökonomischen Wert, Schrifterkennung, weil Sie das, also Sie kennen das eben, was weiß ich, automatische Ausweiserkennung und dergleichen Dinge mehr. Oder Post, die Handschrift bei der Post zum Beispiel die Adressen zu erkennen und dergleichen Dinge mehr. Also das hat auch eine ziemliche ökonomische Bedeutung, dass diese Schrifterkennung funktioniert. Und damit haben sich, also sehr viele Informatiker und Informatikerinnen haben sich mit dieser Problematik beschäftigt, wie wir eigentlich Schrift erkennen. Und man ist drauf gekommen, dass das da doch nicht so einfach ist, wie eben in diesem Modell von Broadbent angenommen, sondern dass da einfach sehr viel auch an Vorwissen bei den Menschen eine Rolle spielt, wenn sie Schrift erkennen. Weil, also eines der ersten Probleme, das mein Name in Schrifterkennung gehabt hat, war, dass sie ja, also, haben Sie darum beten, dass es ein leeres Blatt ist. Weil Sie haben den Buchstaben A, den kann ich aber sehr unterschiedlich schreiben. Ich kann ihn so schreiben, ich kann ihn so schreiben, ich kann ihn so schreiben, ich kann ihn so schreiben. Also da gibt es sehr unterschiedliche Arten, wie ich den Buchstaben A schreiben kann. Und das Problem ist jetzt, das ist so ein Standardproblem. Wie mache ich das jetzt, dass ich den unter allen Umständen, ich kann den auch drehen und auf den Kopf stellen und so weiter. Und normalerweise ist es so, dass Menschen den Buchstaben A unter all diesen Bedingungen relativ gut erkennen können. Das ist natürlich, je abstruser die Darstellungsform wird, desto schwieriger ist das Buchstabe erkennbar, aber im Prinzip können das Menschen. Und die ersten Computerprogramme, die haben große Schwierigkeiten damit gehabt. Die haben sozusagen ein Standardformat vom A gehabt und die haben halt das erkannt und nichts anderes.
Die haben einfach nur mit einer eigenen Schrift gearbeitet, oder? Ja. Dieses OCA und OCAB.
Ja. Und da ist man halt dann drauf gekommen, dass dieses lineare Modell nicht funktioniert. Das Reize treffen auf die Sinnesorgane und werden dann verarbeitet. Gehen einfach nicht, und da hat man sich eben auch bei den Computerprogrammen Alternativen überlegt und die sind dann auch wieder eingeflossen in die psychologische Modellbildung. Und das Modell von Selfridge berücksichtigt das, und ich will das aber, also da gibt es eine etwas nettere Formulierung, das ist an sich das Modell von Selfridge, das ist die Fassung von Lindsay und Norman. Der Donald Norman ist ein Namen erwähne ich immer deutlich, weil das ein sehr bekannter Psychologe ist, der insbesondere im Bereich der Human Computer Interaction arbeitet und also wirklich ein sehr bekannter Mann ist. Und der hat an diesem Modell mitgearbeitet und das ist sozusagen inhaltlich dasselbe wie das Modell von Selfridge. Und Sie sehen hier, geht es darum, Sprache zu erkennen, geschriebene Sprache. Und Sie gehen davon aus, in diesem Modell, das ist ein Satz, das heißt, take this sentence as an example, das ist der Beispielsatz. Und sie haben einen Menschen, der diesen Satz erkennen soll. Und dieses Dämonenmodell versucht ihm zu erklären, was im Gehirn passiert, wenn ein Mensch diesen Satz erkennen will. Und die Vorstellung ist, dass wir in unserem, das ist natürlich nur ein Modell, klar, die Vorstellung ist, dass wir in unserem Gehirn Dämonen haben, die uns eben bei dieser Erkenntnis helfen. Und diese Dämonen sind hoch spezialisiert. Also es gibt Dämonen, die nur die Schrift erkennen. Die sind da. Das ist sozusagen so ein einfaches Schrifterkennungsalgorithmus, wo sie, man hat sicherlich seine Grenzen, aber sie haben sozusagen Elemente, ihre Buchstaben sind aus bestimmten Elementen zusammengesetzt und haben diese Striche sind so in bestimmten Winkeln zueinander und sie haben eine bestimmte Anzahl von Strichen, aus denen ein Buchstabe besteht und so. Also wie gesagt, sie werden mit diesem Modell an ihre Grenzen stoßen, aber es ist immer noch besser, wie wenn sie quasi nur so ein A haben. Also sie können eine gewisse Variabilität der Buchstaben gestalten und können sie damit abfangen. Also es sind so Dämonen, die immer mal schauen, was könnte denn das für ein Buchstabe sein. Also die schauen sich einfach an, welche Striche gibt es und was könnte das für ein Buchstabe sein? Also die sagen einem einmal, was für Buchstaben das sind. Dann gibt es Dämonen, die Worte erkennen. Und dann gibt es Grammatikdämonen, also da sind die Worte erkennen, dann gibt es da die Grammatikdämonen, die so ein Grammatikmodell haben und dann gibt es so Dämonen, die für den Kontext zuständig sind. Und es ist so, dass diese Dämonen alle miteinander zusammenarbeiten müssen, die schreiben auf dieser großen Tafel. Und also das mit der Worterkennung, das finde ich irgendwie sehr nett, weil es ist so, dass sie, und das lässt sich auch experimentell nachweisen, dass sie Worte oft gar nicht ganz lesen, sondern sie lesen die ersten zwei, drei Buchstaben und versuchen dann aus dem Kontext zu erschließen, was dieses Wort sein könnte. Und es ist so, sie haben einen grammatikalischen Kontext, also was weiß ich, wenn sie zum Beispiel einen Artikel haben, dann wird nachher in 99,999 irgendwas aller Fälle nicht noch ein Artikel folgen. Also sie haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte andere Wörter auf einen Artikel folgen. Also sie werden davon ausgehen, bei der Wahrnehmung, dass vermutlich ein Hauptwort oder vielleicht ein Eigenschaftswort, das vor einem Hauptwort steht, folgen wird. Also das ergibt sich einfach aus diesen grammatikalischen Strukturen, die sie da oben haben. Sie haben einfach bestimmte, im Deutschen bestimmte wohlgeformte grammatikalische Sätze und sie gehen zunächst einmal davon aus, dass das natürlich, gibt es auch Fälle, wo Leute Sätze nicht wohlgeformt formulieren. Den Fall können sie auch haben und dort werden sie zunächst einmal ein bisschen verwirrt sein und sich das überlegen. Aber normalerweise geht man davon aus, dass man da einen wohlgeformten Satz vor sich hat und dass es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, aus grammatikalischen Gründen, dass bestimmte Worte auf andere Worte folgen. Also das wird für Sie ein Input sein und es wird auch der Kontext für Sie ein Input sein, mit der Sie Worte interpretieren. Und Sie sind jetzt gerade da am Anfang des Wortes Sentence und Sie sehen, da ist irgendwo ein S und vermutlich wird das ein Hauptwort sein und Sie haben gerade die ersten drei Buchstaben, glaube ich, die ersten zwei SE. Und das könnte jetzt sein Sentence oder Sequence oder so irgendwas. Und sie versuchen dann aus dem Kontext zu erschließen, was das sein könnte. Und es ist so, dass sie eben sehr oft dann die letzten Buchstaben überlesen. Also die sehen sie dann gar nicht mehr, weil sie einfach das Wort schon interpretiert haben. Das ist der Grund dafür, also wie gesagt, das lässt sich experimentell ganz gut belegen, dass das tatsächlich ansatzweise so funktioniert und das ist der Grund dafür, warum es Menschen so schwer fällt, Korrektur zu lesen und warum wir eine Neigung dazu haben, Tippfehler zu übersehen, weil wir, also wir sehen auch, wir erkennen Worte auch sehr oft aus der Form. Wenn ich das Sentence schreibe, das ist das Schöne an der deutschen Sprache natürlich mit der Großschreibung, dann ist das allererste, was wir überhaupt sehen, ist diese Form. So, diese Form. Das ist das Erste, was wir sehen und daraus schließen wir dann auch schon, dass gewisse Worte sein könnten und andere Worte nicht sein könnten, weil wir einfach diese Form sehen, die ein Wort an sich hat. Und wie gesagt, da spielen sehr viele solche Dinge eine Rolle und das macht es uns, wie gesagt, wahnsinnig schwierig, Tippfehler zu sehen, weil wir einfach zu schnell dafür lesen. Das ist beim Suchen von Tippfehlern oder Rechtschreibfehlern oder so, ist das ein Nachteil. Beim normalen Lesen ist das ein großer Vorteil, weil wir einfach dadurch wesentlich schneller lesen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen wirklich so wie ein kleines Kind jeden Buchstaben tatsächlich lesen. Sie würden 3 oder 4 Mal so lange brauchen wahrscheinlich, um irgendeinen Text zu lesen, wie Sie jetzt lesen. Also das ist der Grund, warum wir wesentlich schneller lesen können, weil wir eben Worte nicht ganz bis zum Ende lesen, weil wir eben nicht jeden einzelnen Buchstaben zuerst versuchen zu erkennen, und wenn wir dann beim letzten Buchstaben angelangt sind, setzen wir dann irgendwie mühsam das Wort zusammen oder so. Das ist eben das, was Kinder, die gerade lesen lernen, machen. Wir machen das nicht so. Und das verleiht unserer Lesefähigkeit in der Regel bei den meisten Leuten eine sehr, sehr große Geschwindigkeit und ist von großem Vorteil. Aber wie gesagt, in Einzelfällen kann das auch ein Nachteil sein, wenn wir Korrektur lesen. Und um Ihnen das auch zu demonstrieren, das ist etwas, was ich immer wieder gerne herzeige. Verschwunden. Ah, ja. Das ist... Nein, ich kann Ihnen das nicht demonstrieren, wenn die Folie verschwunden. Das ist ein Problem zwischen, ja, ich arbeite immer auf einem Mac oder ein PC, und dazwischen verschwinden ab und zu die Grafiken. Also es war, diese Grafik war auch verschwunden. Ja, das ist die Feinheiten der Inkompatibilität, wenn man mit verschiedenen Computertypen arbeitet, die habe ich noch irgendwie retten können. Unter Umständen schaffe ich es Ihnen, das nächste Mal zu sein, weil das so eine hübsche Folie ist. Aber wie gesagt, es ist so, dass Kontext wirklich eine sehr, sehr große Rolle beim Erkennen spielt. Und das zeigt diese Folie. Das ist sozusagen das Modell. Und wie gesagt, das ist jetzt ein etwas komplexeres Modell im Rahmen dieser, und das ist letztlich ist das auch noch dieses Modell von Selfridge. Also das können Sie sich dann selber in Ruhe durchlesen, dieses Modell von Selfridge, und das ist so eine diagrammatische Fassung davon. Da haben Sie eben nicht mehr nur diese Bewegung, was man datengesteuerte Verarbeitung nennt, Reizenergie, sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, sondern Sie haben auch etwas, was man konzeptuell gesteuerte Verarbeitung nennt, Erwartungen aufgrund des Kontexts. Und das ist eben das, was Sie da haben in diesen bei der Wahrnehmung von Schrift und Sprache oder geschriebener Schrift und auch bei der Sprache und so. Also haben Sie das natürlich, bei Ihrer Wahrnehmung spielt eben sehr häufig die Erwartung eine sehr, sehr große Rolle. Und dessen muss man sich auch immer wieder bewusst sein, dass Leute immer mit einem bestimmten Vorwissen kommen. Und wie gesagt, dieses Vorwissen macht, ist das, was unsere Wahrnehmung sehr schnell macht, sehr effizient macht, aber es kann natürlich auch in Irre führen. Also Sie haben natürlich dieses Phänomen, dass Sie stereotype Vorstellungen haben. Was weiß ich, Sie haben stereotype Vorstellungen davon, wir alle haben stereotype Vorstellungen davon, wie Männer oder wie Frauen sind. Und mit diesen stereotypen Vorstellungen gehen wir an die Leute schon heran. Also es ist so, ich glaube, das habe ich eh schon irgendwann einmal erwähnt, wir machen uns sehr rasch ein Bild davon, wie Menschen sind. Wenn wir sie sehen, wir tun aus der Kleidung und eben daraus, ob sie weiblich oder männlich sind, leiten wir sehr, sehr schnell Schlussfolgerungen ab, die natürlich sehr häufig auch falsch sein können. Also dieses, sozusagen, diese Wahrnehmung aufgrund von Erwartungen ist eine sehr vereinfachte Wahrnehmung, aber sie macht eben auch sehr schnell. Also Sie haben sozusagen diesen Trade-off, und offensichtlich hat sich das in der Evolution als sehr effizient herausgestellt, dass wir sehr schnell wahrnehmen, macht ja auch einen Sinn. Aber wie gesagt, das Problem dabei ist, dass wir eben durch diese Erwartungen oft auch in die Irre geführt werden. Dass wir also eben stereotype Vorstellungen, also da sieht man es eben ganz besonders über Minderheiten oder was weiß ich, zwischen den Geschlechtern oder so. Und aus diesen stereotypen Vorstellungen können sich natürlich große Probleme ergeben. Okay. Das war nicht der ganze Informations. Und das ist sozusagen das ein ähnliches Modell, das letztlich ein ähnliches Modell von Neisser, das ist auch ein relativ bekannter kognitiver Psychologe, Wahrnehmungszyklus von Neisser, und da haben Sie sozusagen dieses Phänomen wieder. Neisser nimmt an, dass die Wahrnehmung in einem zyklischen Prozess vor sich geht. Also da kann man auch Anfang und Ende nicht wirklich feststellen. Sie haben eben bestimmte Erwartungen, die Neisser auch Schema nennt, Und diese Erwartung leitet schon überhaupt Ihre Erkundung, also die Art, wie Sie an die Realität herangehen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen Window Shopping oder ich weiß nicht was, Sie gehen auf der Malmifer-Straße oder in der Innenstadt und Sie wollen irgendwas einkaufen und so, dann wird sicherlich, dann, was weiß ich, wenn Sie Gewand einkaufen, wird sicherlich Ihre Erwartung, Ihre Erkundung leiten, in dem Sinn, dass Sie an Buchgeschäften blind vorbeigehen werden und dort gar nicht hineinschauen werden. Und das sozusagen, das wird irgendwie an Ihnen vorbeiziehen, ohne dass Sie das sehr viel Niederschlag in Ihrer Wahrnehmung haben wird. Aber Sie werden sozusagen zielgerichtet auf irgendwelche Kleidergeschäfte zusteuern und das wird in Ihrer Wahrnehmung eine wesentlich größere Rolle spielen wie irgendetwas anderes. Also das ist sozusagen Ihre Erkundung und dessen muss man sich bewusst sein, dass wir sozusagen auch in diesem Erkundungsprozess nicht objektiv sind und alles eine gleichberechtigt ist, macht auch gar keinen Sinn. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen einen neuen Mantel kaufen und Sie bleiben vor jedem Geschäft stehen, auch wenn das ein Werkzeuggeschäft ist oder so, das macht wirklich keinen Sinn. Aber in dem Sinn ist es natürlich, ist nicht jeder Wahrnehmungsgegenstand gleichberechtigt und in dem Sinn sind sie auch nicht mehr wirklich objektiv. Also dessen muss man sich bewusst sein, wir selektieren in unserer Wahrnehmung. Macht einen Sinn, aber kann natürlich sein, dass wir dann in irgendeiner Form voreingenommen sind. Das ist Erkundung und dann wählt eben aus ein bestimmtes Objekt, also das Kleidergeschäft, und schaut sich die Information an und diese Information kann natürlich die Erwartungen wieder verändern. Also ich sage, ich weiß nicht, ich will dieses Jahr einen violetten Mantel haben und stelle aber fest, dass es dieses Jahr keine violetten Mäntel gibt, weil das halt gerade nicht modisch ist. Und das wird dann meine Erwartungen verändern und ich werde sagen, okay, dann nehme ich einen orangen Mantel, weil orange dieses Jahr so ungeheuer modisch ist, aus was für Gründen auch immer. Und wer sozusagen meine Erkundung auf orange Mäntel konzentrieren. Also, wie gesagt, das ist ein simples Beispiel, aber grundsätzlich gibt es also gute Gründe anzunehmen, dass die Wahrnehmung auf diese Art und Weise funktioniert. Man sagt auch, ich habe das letzte Mal auch schon ein bisschen erwähnt, und habe das auch hier versucht, irgendwie auch immer wieder einfließen zu lassen, das sind alles Ansätze, die davon ausgehen, dass wir letztlich die Welt nicht so sehen, wie sie ist. Und das ist etwas, das steht auf der Folie nicht drauf. Das ist etwas, was man Konstruktivismus nennt. Ich habe das letzte Mal eh schon erwähnt. Wenn Sie sich erinnern an diese Experimente mit dem Auge des Froschs, der hauptsächlich irgendwie sich bewegende schwarze Flecken sieht, weil das seine Hauptnahrungsmittel ist. Und man muss eins dazu sagen, dass es, wenn der Frosch Pech hat, verhungert er immer auf einem Haufen von roten Fliegen, weil er auf rote Fliegen nicht sensibilisiert ist, obwohl er sie durchaus essen könnte. Also die sind also durchaus ein adäquates Nahrungsmittel für ihn, aber
sie bewegen sich halt nicht. Ja.
Dass er sie nicht sieht, weil sie sich nicht bewegen, weil sozusagen der Normalzustand der ist, dass die sich bewegen. Also sozusagen der Frosch sieht einfach die Welt nicht so, wie sie ist, sondern er sieht halt, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, er sieht eine Welt voller sich bewegender schwarzer Tiere. Kleiner, weniger, punktförmiger. Also er sieht sozusagen die Welt verfälscht, aber sinnvoll verfälscht. Und da haben sie eben das auch, sie haben sozusagen eine Beschleunigung der Wahrnehmung, was sinnvoll ist, aber natürlich verfälscht ihre Sicht auf die Realität, weil sie eben mit bestimmten Erwartungen schon in die Realität hineinschauen. Also das ist auch, vor allem beim Neisser sagt man auch, dass der bezeichnet sich auch selber als Konstruktivist. Also sie haben in diesem Zusammenhang schon diese sehr starken sozusagen Tendenzen zum Konstruktivismus. Das sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die meinen, dass die Welt eben für uns nicht so wahrnehmbar ist, wie sie ist. Was, wie gesagt, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, das ist zunächst einmal erstaunlich, aber es gibt also tatsächlich auch physiologische Gründe, diese Theorie zu unterstützen. Was ich Ihnen als nächstes vorführen werde, der James Gibson ist ein Mann, der diesen Ansatz sehr stark kritisiert und der also ganz dezidiert sagt, das ist nicht so, wir konstruieren nicht unsere Wahrnehmung, sondern das, was wir wahrnehmen, ist tatsächlich alles durch unsere Umgebung gegeben. Also Er ist ein vehementer Gegner dieser konstruktivistischen Ansätze und geht davon aus, dass alles sozusagen spontan, dass unsere Wahrnehmung spontan ist und nicht konstruiert ist. Zum Gibson muss ich auch noch eines sagen, es ist eine sehr, sehr einflussreiche Wahrnehmungstheorie, wenn Sie, also ich habe in der Literatur, die ich empfohlen habe, habe ich auch das Buch von Colin Ware, der sehr ausführlich sich mit Gibson beschäftigt. Es ist auch im Bereich der Informationsvisualisierung eine sehr, sehr einflussreiche Theorie, aber ich muss eines dazu sagen, es ist aber eine sehr komplexe Theorie. Und ich werde versuchen, Ihnen das möglichst einfach darzustellen, aber das ist eine sehr starke Vereinfachung, was ich Ihnen jetzt von Gibson erzähle. Aber wie gesagt, die Theorie ist tatsächlich so wichtig und sie ist auch in der Wahrnehmungspsychologie, würde ich einmal sagen, im Moment, ja, die wesentlichste Theorie meiner Meinung nach. Also das ist wirklich eine ganz, ganz zentrale Theorie, die sehr interessante Ansätze bringt. Also ich finde das außerordentlich spannend, was der Gibson macht. Und was ich besonders spannend finde, also er ist bekannt und möglicherweise berüchtigt geworden dadurch, also er hat angefangen zu arbeiten so in den 50er Jahren, also schon relativ lang her, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und hat die damals vorherrschende klassische Wahrnehmungspsychologie sehr massiv kritisiert und meiner Meinung nach auch zu Recht kritisiert. Sie müssen sich vorstellen, dass die Wahrnehmungspsychologie damals so war, dass man, also in der Regel, Ausnahmen gibt es, aber in der Regel war das so, dass die Leute in irgendeinen dunklen Raum gesetzt worden sind, auf einen Sessel, dann ist ihr Kopf immobilisiert worden, also die sind sozusagen so in irgendein Gerät eingespannt worden und sie haben dann ab und zu hat man auch versucht, ihre Blickrichtung irgendwie zu stabilisieren und so. Aber es war sozusagen eine völlig unrealistische Situation und in diesem dunklen Raum hat man ihnen dann völlig eingeschränkte Reize gezeigt, also irgendwelche Lichtpunkte oder so. Und damit hat man versucht, irgendwie Aussagen über die menschliche Wahrnehmung zu treffen. Und der Gibson hat das also mitgemacht eine Zeit lang und dann hat gesagt, das ist ja völlig irreal. Und da auf der Grundlage solcher Experimente Schlüsse über die menschliche Wahrnehmung zu ziehen, ist völlig unsinnig und er lehnt das also komplett ab. Und deswegen habe ich dann, also weil er das mit sehr viel Vehemenz und auch ein bisschen Polemik formuliert hat, habe ich Ihnen auch diese Zitate gemacht. Und der Gibson, und deswegen nennt man das den ökologischen Ansatz, Gibson hat eben versucht, ein Modell zu finden, das den Menschen wieder zurück in seine Umwelt stellt. Das ihn aus dem Labor rausnimmt und in seine normale Umgebung hineinstellt. Also deswegen nennt man das ökologisches Modell der Wahrnehmung, weil Gibson eben versucht hat, Wahrnehmung zu untersuchen unter Alltagsbedingungen. Und Gibson hat argumentiert, was ich für sehr sinnvoll und nachvollziehbar finde, dass menschliche Wahrnehmung keine Wahrnehmung ist, die auf Immobilität beruht, sondern Wahrnehmung ist etwas, was mit Bewegung zusammenhängt. Das habe ich das letzte Mal auch schon angesprochen, dass auch unser Wahrnehmungsapparat sich mit der Bewegung entwickelt hat. Also es ist die Funktionsweise des Auges und auch des Ohrs und auch der anderen Sinne haben nur einen Sinn, wenn man sie im Zusammenhang mit der menschlichen Fortbewegung sieht. Das ist natürlich für uns, die wir heutzutage sehr häufig einen Arbeitsplatz haben, wo wir 8 Stunden oder 9 Stunden oder auch 10 Stunden an einem Schreibtisch sitzen und auf einem Bildschirm glotzen, ist das relativ schwer zu vollziehen, dass Wahrnehmung etwas mit Bewegung zu tun hat. Weil wir einfach so wie in diesen Experimenten ab und zu in abgedunkelten Räumen oder so relativ immobil in eine Richtung schauen. In dem Sinn ist das für uns sozusagen nicht so leicht nachzuvollziehen, aber wenn man die Evolution betrachtet, ist es so, dass Menschen sich halt einfach normalerweise bewegt haben. Die sind halt am Tag normalerweise 30 bis 40 Kilometer gegangen und haben die Welt als sich Bewegende gesehen. Und daraufhin ist auch unsere Wahrnehmung ausgerichtet. Und das ist das, was das erste Zitat ist. Er sagt eben, die klassische Wahrnehmungspsychologie sagt, dass das Auge mit dem Hirn verbunden ist, das stimmt schon, aber er sagt, das ist nicht alles, sondern das Auge ist im Kopf und in der Kopf und dadurch in einem Körper, der auf einem Boden steht und sich auf diesem Boden eben auch bewegt. Also das ist ganz wesentlich, dass das Auge an einen sich bewegenden Körper gebunden ist und nicht nur mit dem Hirn verbunden ist. Und in diesem Zusammenhang hat sich Gibson auch, ich habe in der ersten Stunde, wenn Sie sich erinnern, habe ich über die Linearperspektive gesprochen, diese diesen Ansatz in der Malerei der Renaissance, wo man versucht hat, sozusagen realistisch Bilder zu machen, so wie man sie sieht. Und Ibsen sagt, diese Perspektive, dieses perspektivische Sehen ist was völlig Künstliches und wir sehen eigentlich nicht so. Also diese Linearperspektive geht von diesem konstruierten dreidimensionalen Raum aus, den eben auch Descartes zum Beispiel in seinen Schriften beschrieben hat, mit diesem kartesischen Koordinatensystem. Und er sagt, dieser dreidimensionale Raum ist etwas, was wir nicht unmittelbar sehen. Also das ist an sich nicht das, wenn Sie, ich meine, jetzt ist es natürlich, wir haben dieses Metapher von dreidimensionalen Raum im Kopf und können uns dem nur mehr sehr schwer entziehen, aber grundsätzlich ist es so, wenn wir uns im Raum bewegen, sehen wir diese drei Dimensionen nicht unmittelbar. Es ist nichts, was uns unmittelbar ins Auge springen würde, sondern was wir sehen, sind irgendwie, also was für Ibsen sehr wichtig ist, ist der Erdboden. Er sagt, ohne diese Verankerung im menschlichen, im Boden, ist Wahrnehmung nicht wirklich vorstellbar. Also das Spielen, wir sehen eben sozusagen den Boden, wir sehen irgendwelche Objekte im Raum, wir sehen Flächen mit einer bestimmten Textur, wir sehen andere Menschen, die sich irgendwie auch bewegen und so. Und das sind sozusagen Objekte, die sich zum Teil überdecken, das ist ein sehr wichtiger Begriff bei ihm, aber wir sehen nicht diesen dreidimensionalen Raum. Und in diesem Sinn kritisiert er auch diese Vorstellung davon, dass Wahrnehmung etwas ist, was Objekte im dreidimensionalen Raum aufnimmt, als kritisierenswürdig an. Also er war ein sehr polemischer Mensch, nur er noch am Leben ist, also wenn, dann ist er sehr alt. Und hat also da heftige Kontroversen ausgelöst und ist auch selber sehr kritisiert worden. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist, dass er im Moment also durchaus sehr, sehr einflussreich in der Wahrnehmungspsychologie ist. So, allgemein, ich habe das schon angesprochen. Er sagt eben grundsätzlich, dass Wahrnehmung davon ausgeht, dass sich Beobachter oder Beobachterinnen bewegen. Und dass man menschliche Wahrnehmung auch in Kontexten und eben in wesentlichen Kontexten untersuchen soll, wo ich nicht diese eingeschränkten Reizsituationen habe. Fester Untergrund ist hat eine große Bedeutung, Textur, darüber spreche ich dann noch. Bewegung spielt eine große Rolle, Blickwinkel spielt eine große Rolle, also wenn ich mich so herum, wirklich gesagt, das ist, nachdem wir sehr häufig im Mobil arbeiten, fällt uns das nicht auf, aber stellen Sie sich vor, Sie sind auf Urlaub und sind kunstbegeistert und gehen durch eine Stadt oder so, dann gehen Sie so herum und haben immer einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Also Sie bewegen sich und die Dinge schauen letztlich immer anders aus. Was in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist auch diese Frage der Invarianz. Also wenn ich davon ausgehe, dass, also was weiß ich, einen Tisch, sehe ich auch immer aus einem anderen Blickwinkel und der schaut auch immer anders aus. Und trotzdem weiß ich, das ist immer derselbe Tisch. Und das hängt unter anderem laut Ibsen damit zusammen, dass unsere Wahrnehmung keine Überraschungen zutage fördert, sondern dass das ein wenn man so will, inkrementeller Vorgang ist. Es ist ein Vorgang, der in kleinen Stufen geht. Wir bewegen uns so langsam und ich schaue auf den Tisch und verändert sich so in ganz, ganz kleinen Stufen. Und das ist sozusagen das, was mir den Eindruck vermittelt, dass ich immer denselben Körper vor mir habe. Ich habe nicht irgendwie fünf Blickwinkel, die völlig unterschiedlich sind, sondern ich bewege mich langsam um diesen Tisch herum und der schaut also ganz langsam immer ein bisschen anders aus. Und dadurch, unter anderem dadurch, kommt es eben zu diesem sehr starken Gefühl, dass das Dinge doch invariant sind. Durch die Bewegung, also das ist auch wieder Bewegung, spielt eine große Rolle, entsteht etwas, das werde ich auch noch später behandeln, etwas, was er Ambient Optic Array nennt, also optisches Flussfeld. Werde ich noch erklären, was das ist. Und wie gesagt, er geht davon aus, dass Wahrnehmung etwas Unmittelbares ist und sich aus der optischen Anordnung selbst ergibt. Also wir interpretieren nichts hinein in unsere Wahrnehmung, sondern es sind primär die Reize, die unsere Wahrnehmung bestimmen. Die Reize, die aus der Außenwelt auf uns treffen. Ich zeige Ihnen zuerst einmal das Bild zum optischen Flussfeld. Und dann erkläre ich Ihnen das. Es ist, wie gesagt, der Ibsen ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber das ist sozusagen seine Vorstellung, wie Wahrnehmung funktioniert. Sie haben Diese Mann mit zwei Figuren, eine sitzende und eine stehende, und die haben jeweils einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt, und das ist sozusagen das, was für ihn sehr wichtig ist. Und wie gesagt, wenn diese Figur aufsteht, diese durchgehend bezeichnete dann zu dieser strichierten Figur wird, hat die ein, sozusagen sieht sie einen ganz anderen Ausschnitt aus der Welt. Und was, wie gesagt, für ihn eine sehr große Rolle spielt, naja, das sage ich dann nachher noch. Also in etwa so kann man das zeichnen, dieses optische Flussfeld. Und er geht davon aus, also was ist dieses, wie kann man dieses optische Flussfeld erklären? Das erste wäre dieser Begriff Array. Er geht davon aus, dass unsere Umwelt strukturiert ist. Also dass sie aus, ich meine, in Wirklichkeit geht er gar nicht einmal so sehr von Gegenständen aus, sondern wie gesagt, diese Vorstellung von Textur spielt für ihn eine sehr, sehr große Rolle. Also ich sehe sozusagen Flächen mit unterschiedlichen Texturen, und er geht auch davon aus, dass die Umgebung stark strukturiert ist und dass die Umgebung auch, das wäre dann dieser Begriff Ambient, dass die Umgebung uns auch komplett umgibt. Also das ist auch in Abgrenzung von diesen Laboruntersuchungen, wo man halt wirklich nur Punkte, also sehr viel Schwarz sieht und sehr viel Dunkelheit und dann eben die drei Punkte, die in unregelmäßigen Abständen aufleuchten. Das wäre sozusagen völlig artifiziell und widerspricht völlig dem, was wir im Alltagsleben tatsächlich wahrnehmen. Da umgibt uns die Umwelt komplett und ist auch komplett ausgefüllt. Also da gibt es sozusagen keine leeren Stellen, sondern wir sehen sozusagen ein Feld, das komplett mit verschiedenen Oberflächen ausgefüllt ist, die wir dann in der einen oder anderen Form wahrnehmen. Und diese Oberflächen sind alle sehr heterogen und sehr differenziert. Es gibt nur wenige, also künstliche Ausnahmen, wie zum Beispiel Glas, das ist eine sehr glatte Oberfläche hat. Ja, und man hat in diesem, also das sieht man eben auf diesem nächsten Bild dann sehr gut, man hat als Beobachterin auch immer einen ganz bestimmten Standpunkt im Raum und einen bestimmten Blickwinkel auf den Raum. Und der ist sozusagen das, was wir wahrnehmen. Und ein wichtiger Aspekt bei der Wahrnehmung besteht darin, dass Objekte immer wieder durch andere Objekte verdeckt sind. Also das spielt für den Gibson eine sehr, sehr große Rolle, und das nennt er Occlusion, also das kann man im Deutschen auch Okklusion nennen. Das spielt fürs Erkennen eine sehr große Rolle, wie stark Dinge durch andere Objekte verdeckt sind. Und wenn ich mich bewege, ändert sich diese Verdeckung natürlich. Also das sehen Sie hier zum Beispiel. Diese Figur, die da runterschaut, für die ist alles, was da drunter liegt, verdeckt. Also das ist sozusagen ihr Blickwinkel, während die stehende Figur an sich darunter sitzt. Also wenn da zum Beispiel irgendein Gegenstand liegen würde, wäre der für die Figur nicht sichtbar, aber für die stehende Figur sehr wohl. Also so verändert sich einfach auch der Blickwinkel auf die Welt, dadurch, dass Beobachter und Beobachterinnen sich bewegen. Ja, da haben Sie diese Geschichte mit der Okklusion noch einmal deutlicher. Da ist die Figur nicht dabei. Also die Figur würde sozusagen ihre Augen hier haben, und das ist das, was sie sieht. Also das, was stark gezogen ist, ist das, was die Figur sehen kann. Und das, was eine schwache Linie ist, ist das, was für die Figur, die da steht, die eben nicht da gezeichnet ist, was verborgen ist für diese Figur. Also sie sieht den Baum, sieht sie bis daher, und alles das sieht sie nicht. Was hinten ist, sieht sie nicht. Also wir sehen sozusagen immer nur einen Teil unserer Welt und ziehen zum Schluss daraus. Die Textur spielt auch eine große Rolle. Das spielt auch, also das ist ein Thema, das auch für die Gestaltung von Visualisierungen inzwischen eine große Rolle spielt. Deswegen erwähne ich das auch in diesem Zusammenhang. Gibson geht davon aus, dass Textur auch bei der tiefen Wahrnehmung unglaublich bedeutend ist. Das sieht man dann hier, aber das zeige ich Ihnen dann nachher. Dadurch, dass diese Objekte, die Sie betrachten, aus sehr heterogenen Materialien bestehen, also wie gesagt, Glas ist eine der wenigen Ausnahmen, oder auch so glatte Tischoberflächen oder so, aber normalerweise wie hier haben Sie Objekte, die sehr stark auch innerlich strukturiert sind, die sozusagen ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen sind, wobei man das auch noch sieht, also was weiß ich, bei dem gewebten Stoff oder so, sieht man irgendwie sehr stark die Struktur dieses Stoffes und so, also das ist nichts, was glatt ist, sondern etwas, was sehr heterogen und strukturiert ist, und das ist, wenn es weiß ist, soll das eine Muschel sein, die in sich selber strukturiert ist und auf der Absolutie ist, oder das Lied, der auch sehr strukturiert ist. Und die Dinge haben eine sehr spezifische Textur. Und diese Textur ist für Gibson auch ein wesentlicher Aspekt bei der Wahrnehmung. Wir können sehr viel erkennen daraus, dass wir diese Textur wahrnehmen. Es ist zum Beispiel so, dass wenn ich in die Ferne blicke, sich die Textur in vorhersagbarer Weise ändert. Also ein Grundgesetz für Gibson ist, dass normalerweise, natürlich gibt es da Ausnahmen, aber normalerweise ist es so, dass sozusagen die gleiche Menge Textur die gleiche Menge Oberfläche bedeckt. Wenn Sie sich eine Wiese vorstellen, ist es in der Regel so, dass sozusagen die gleiche Menge an Grashalmen auch in der Ferne steht, wie das, was in der Nähe ist. Aber es ändert sich so quasi die Textur, das sehen Sie hier, Sie können sich vorstellen, dass das Grashalme sind, die gehen dichter dann zusammen. Also es ist eine andere Art von Textur, die ich in der Ferne sehe, wie die ich in der Nähe sehe, unterstellt, dass das alles immer, dass sozusagen die Struktur halbwegs gedämmt ist. Und daraus kann ich sehr gute Rückschlüsse auf Entfernungen machen. Also Gibson hat auch Entfernungsschätzungen auf irgendwelchen Stoppelfeldern getestet und ist draufgekommen, dass das zumindest Bauern oder so auf einem Stoppelfeld relativ gut Entfernungen aufgrund der Textur abschätzen können. Also da gibt es wenige andere, also wenn es so in so ein großes Feld gibt, gibt es wenige andere Dinge, an die sie sich halten können. Bei der Entfernungsschätzung ist Textur wirklich das Einzige, woran sie sich halten können. Und nachdem es sozusagen einen regelhaften Verlauf der Textur gibt, kann man in etwa, also wenn man da Erfahrung hat damit, wie weit das ungefähr weg ist, wenn die Textur dann so ausschaut, kann man relativ hohe Entfernungen schätzen. Und wie gesagt, also man kann im Computer Objekte modellieren, und das ist etwas, was in so fortgeschrittenen Grafikprogrammen auch schon gemacht wird, wie sich Textur ändert auf irgendwelchen Objekten. Also da versucht man in Grafikprogrammen auch solche Prozesse, wie Textur ausschauen könnte, wie Textur gestaltet ist, nachzumachen, um den Objekten eine größere Realitätsnähe zu geben. Also wie gesagt, diese Geschichte mit der Textur, die spielt in der Computergrafik inzwischen auch eine relativ große Rolle, wenn Sie quasi realistische Objekte gestalten wollen oder wenn Sie dreidimensionale Visualisierungen machen wollen oder so. Also da ist Textur etwas ziemlich Wichtiges. So, ja, das wäre der Gibson gewesen. Wie gesagt, das ist, von Gibson haben Sie wirklich nur einen kleinen Ausschnitt gehört. Der hat drei wirklich sehr einflussreiche Bücher geschrieben, die relativ komplex sind, aber ich denke, Sie haben ein bisschen einen Einblick in die Grundideen von Gibson bekommen. Jetzt möchte ich auf eine Diskussion übergehen, die für die Visualisierung von großer Bedeutung ist, die auch nicht ganz einfach ist. Aber wie gesagt, auch da werden so eine etwas vereinfachte Fassung davon darstellen, damit Sie zumindest eine Vorstellung davon haben. Es ist so, dass, also Sie kennen sicher diesen Satz, ein Bild ist so viel wert wie 1000 Worte, oder mehr wert wie 1000 Worte, oder irgend sowas. Und das ist etwas, was im Zusammenhang mit Visualisierung immer wieder fällt. Und das will ausdrücken, dass man mit Bildern viel mehr sagen kann wie mit Worten, und dass man, worauf das unter anderem auch hinweist, ist die Tatsache, das ist etwas, was experimentell ganz gut nachweisbar ist, dass das Gedächtnis für Bilder sehr häufig besser ist wie das Gedächtnis für Worte. Also es gibt so Untersuchungen, wo man nach 30 Jahren Leuten, also das in Amerika ist das besonders wichtig, weil die Nähe zur Schule oder die Nähe zum College oder die Nähe zur Universität wesentlich größer ist und die Anhänglichkeit an die besuchte Universität oder an das besuchte College. Und da gibt es dann immer so Abschlussbände von bestimmten College- oder Universitätsjahrgängen und so. Und da hat man den Leuten dann diese Abschlussbände gezeigt, nach 30 Jahren oder so, und hat sie gefragt und hat versucht herauszufinden, ob man die Leute noch erkennt oder nicht erkennt. beziehungsweise man hat den Fokus auf den Abschlusswänden genommen, gemischt mit Fotos von Leuten, die die nicht gekannt haben, und hat eben geschaut, erkennen sie die, die sie einmal gekannt haben. Und das ist wirklich, also auch nach 30 Jahren ist das Gedächtnis für solche Fotos, für Gesichter, ist noch immer sehr, sehr groß. Also das ist ganz erstaunlich. Und im Vergleich zu dem erinnern wir uns noch an irgendwelches verbales Material, das wir von vor 30 Jahren gehört haben, ist im Vergleich, ist das Gedächtnis für Bilder wesentlich besser. Wobei es noch dazu kommt, es gibt Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die meinen, dass das Gedächtnis für Gesichter überhaupt was ganz Spezifisches ist. Und dass wir möglicherweise, nachdem Gesichter für uns von wirklich von ganz zentraler Bedeutung ist, dass es möglicherweise so ist, dass es wirklich ein ganz spezifisches Gedächtnis für Gesichter gibt, das den Ziel hat und Zweck hat, dass wir unser Gesichter ganz besonders gut erinnern können. Deswegen ist dieses Familienfoto da. Das hat an sich keine sonstige Bedeutung, dieses Familienfoto. Aber wie gesagt, es lässt sich nachweisen, und da gibt es eine ganze Menge von Experimenten dazu, dass wir Bilder relativ gut wahrnehmen können. Und das ist Ausgangspunkt für diese ganze Informationsvisualisierung, dass die Vorstellung, dass wir mit Bildern leichter umgehen können, wie mit verbalem Material, und deswegen macht man überhaupt diese Informationsvisualisierung. Was für Gründe gibt es dafür? Mögliche Gründe sind, dass Bilder im Gegensatz zu verbalem Material sehr viele Dimensionen haben, sehr strukturiert sind und man könnte auch sagen, sehr, sehr redundant sind. Also wenn ich in den 10 Minuten irgendetwas über ein Fest gestern oder vorgestern erzähle, ist das wesentlich weniger redundant, wie wenn Sie eben ein großes Bild davon sehen. Und wenn Sie sich das Bild wirklich gut merken, haben Sie wesentlich mehr Dimensionen, wesentlich mehr Informationen, auch so implizite Informationen, die ich Ihnen gar nicht explizit erzählen könnte. Also es sind sehr reich strukturierte Dinge, diese Bilder, und das könnte einer der Gründe sein, warum wir sie uns gut merken, weil selbst wenn wir uns nur einen Bruchteil dieser Merkmale, die im Bild erkennbar sind, wenn wir nur eine Bruchteile gespeichert haben, können Bilder erkannt werden. Also der Input ist sehr, sehr komplex, sehr strukturiert, und selbst wenn wir uns nur einen Teil davon merken, können wir Bilder wiedererkennen. Das ist die eine Möglichkeit, und die andere Möglichkeit ist diese Kombination von Bild und verbaler Beschreibung. Und da habe ich sozusagen auch wieder eine Redundanz drinnen. Ich habe beide Abrufmöglichkeiten, Bild und verbale Beschreibung. Also das wären zwei mögliche Gründe dafür, warum man sich Bilder besonders gut merkt. Es lässt sich aber auch zeigen, dass ich mir Bilder sehr gut merken kann, selbst dann, wenn verbale Beschreibung kaum möglich ist und wenn sie nicht sehr stark strukturiert ist. Also man hat Untersuchungen gemacht mit Blutenkrebsen und Bildern von Schneekristallen, und sogar die haben sich die Leute sehr gut gemerkt. Also es dürfte irgendwas ganz Spezielles an diesen Bildern sein, dass man sich die so besonders gut merkt. Das ist, wie gesagt, das ist die Ausgangsposition und einer der Gründe dafür, dass dieser Satz mit dem ein Bild ist mehr wert als 1000 Worte so populär ist. Was ich Ihnen jetzt darstellen will, ist, dass das nicht völlig unumstritten ist, diese Position. Also, und ich würde das auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Es ist so, dass Bilder nicht immer das Allerbeste sind. Also es ist ein bisschen widersprüchlich, und man soll sozusagen das nicht so vereinfachen, dass man sagt, ja, Bild ist immer super und Sprache ist immer schlecht. Meiner Meinung nach ist es so, dass man sich das eben anschauen muss. Es gibt Situationen, wo Bilder besser sind, und Situationen, wo Sprache besser ist, im Prinzip. Und jetzt möchte ich Ihnen im Folgenden eine sehr heftige Diskussion um die Verwendung von Bildern darstellen, die also insbesondere in der kognitiven Psychologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geführt worden ist. Ausgangspunkt war eine Theorie, die wird im Zusammenhang, also wenn Sie Texte zur Informationsvisualisierung lesen, wird sehr häufig auf Plevio verwiesen. Das war ein amerikanischer Wissenschaftler, der so in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gearbeitet hat und diese Dual-Coding-Theorie begründet hat. Also das ist ein Begriff, den Sie sich in dem Zusammenhang auch merken sollten. Das ist eine sehr, sehr einflussreiche Theorie, die, wie gesagt, auch sehr umstritten war. Und Plevio ist eben davon ausgegangen, dass wir uns Bilder leichter merken können als Worte, und er hat dann angenommen, dass wir einen speziellen Speicher für Bilder haben. Und um sie einzustimmen, Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wie viele Fenster gibt es in der Wohnung, in der Sie leben? Wenn Sie jetzt einmal versuchen, das tatsächlich zu machen, so im Kopf durchzumachen, werden Sie drauf kommen, das wird normalerweise der Fall sein, Sie stellen sich vor, Sie sind in Ihrer Wohnung und fangen einmal im Vorzimmer an und überlegen sich, habe ich da ein Fenster, ja oder nein? Und dann gehen Sie ins Wohnzimmer und schauen, ein Fenster, zwei Fenster, drei Fenster unter Umständen, wenn Sie ein super großes Wohnzimmer haben, dann gehen Sie weiter ins Schlafzimmer und so weiter. Und Sie stellen sich vor, Sie bewegen sich durch, normalerweise, das ist das, was normalerweise alle Leute machen, Sie stellen sich vor, Sie gehen durch die Wohnung und zählen da ein Fenster, da zwei Fenster und so und zählen im Geist ab, wie viele Fenster Ihre Wohnung haben könnte. Also wenn das eine große Wohnung, wenn es eine kleine Wohnung ist, gehe ich davon aus, dass Sie das relativ unmittelbar parat haben, aber stellen Sie sich vor, das ist eine Wohnung mit fünf Zimmern und mit unterschiedlichen, also eins hat drei Fenster, eins hat nur ein Fenster und so. Und unter Umständen haben Sie irgendwo ein ganz kleines Fenster, ein Klo oder so, an das Sie zuerst gar nicht denken und so. Und normalerweise, das, was die Leute dann aus der Introspektion heraus berichten, wenn man sie fragt, ist, ich stelle mir vor, ich gehe durch die Wohnung durch und zähle einfach mit, wie viele Fenster habe ich. Und diese Vorstellung war eben Ausgangspunkt für Paviot. Er hat gemeint, dass wir ein Gedächtnis, ein spezielles Gedächtnis für nicht-verbales Material haben. Und zwar ist das jetzt auch, muss das jetzt nicht unbedingt nur visuelles Material sein, sondern das kann auch irgendein anderer Sinneseindruck sein. Also es kann auch etwas sein, was ich gespürt habe, also haptische Eindrücke oder was ich gerochen habe oder geschmeckt habe oder so. Also es muss nicht unbedingt immer nur etwas sein, was ich gesehen habe. Und die Dual-Coding-Theorie geht davon aus, dass wir eben zwei Speicher haben, eins für verbales Material, eins für nicht-verbales Material. Und seine Annahme darüber, warum wir uns dieses visuelle Material so gut merken, ist, dass das deshalb ist, weil wir uns das sowohl verbal als auch visuell merken. Also ich habe sozusagen ein, da habe ich die Grafik, das schaut dann ungefähr so aus. Sie haben Logogen ist verbal. Also Sie haben hier diese Logogens, diese verbalen, das verbale Material und Imagens ist das nicht verbale Material. Und wenn Sie zum Beispiel an etwas denken wie Hund, da haben Sie dann hier einen Hund gespeichert, das Bild eines Hundes, und hier haben Sie das Wort Hund gespeichert. Also Sie haben es quasi zweimal gespeichert, was redundant ist. Und wenn Sie an irgend sowas denken wie Relativitätstheorie oder Demokratie oder an irgendeinen sehr abstrakten Begriff, wo es eigentlich kein Bild dafür gibt, dann ist es nur in diesem Speicher. Und Paviot sagt, das ist sozusagen weniger redundant und daher fällt es uns wesentlich schwerer, uns an solche abstrakte Begriffe zu erinnern, wie an konkrete Begriffe, die zweimal gespeichert sind. Also es gibt Dinge, die nur einmal hier gespeichert sind. Es gibt natürlich auch es gibt ja auch Bilder, die wir sehen, für die wir keinen Begriff haben. Die sind dann auch nur einmal hier gespeichert. Also irgendein Tintenklecks, ja, der heißt dann Tintenklecks, aber es ist vorstellbar, dass es zum Beispiel bildliche Eindrücke gibt, für die ich kein Wort finden kann, letztlich. Die, aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, aber die werden dann nur hier gespeichert. Aber wie gesagt, Demokratie, Relativitätstheorie und so, Dinge, für die ich keine Bilder finden kann, die sind auf alle Fälle da. Und seine Vorstellung ist, dass das Gedächtnis für Bilder deswegen so gut ist, weil sie sozusagen zweimal gespeichert sind. Also weil ich auch zweimal dazukommen kann. Und da gibt es natürlich auch diese Referential Connections, also Sie haben diese Verbindung dann, der Hund, das Bild vom Hund ist dann natürlich auch mit dem Wort Hund verbunden. Und schreibe ich noch einmal. Ja. Der Paviot hat sehr viele Untersuchungen in diesem Zusammenhang gemacht und hat das im Prinzip ganz gut nachweisen können, dass es diesen Vorteil gibt. Und das ist einfach etwas, was uns ja auch im Alltagsleben immer wieder passiert und was auch durchaus plausibel und verständlich ist und nachvollziehbar ist. Jetzt gibt es aber das mache ich noch und dann mache ich Schluss. Es gibt, aber ich wiederhole es das dann nicht, das nächste Mal auch. Es gibt massive Kritik an diesen Vorstellungen von Paviot und es ist von einem Mann mit dem etwas ausgefallenen Namen Pilishin, Zenon Pilishin, wie auch immer man ihn ausspricht. ist auch ein amerikanischer Psychologe, also ein durchaus geistreicher Mann. Ich habe Sachen von ihm gelesen, das ist also durchaus spannend. Und der hat diese Vorstellung, dass wir Bilder im Kopf speichern, massivst kritisiert. Also der hat gesagt, das ist unsinnig und nicht nachvollziehbar und hat also sehr viel seiner Arbeitskraft damit verbracht, das sehr zu kritisieren. Und das sind zum Teil also durchaus geistreiche und nachvollziehbare Argumente, mit denen man das kritisiert. Wobei ich Ihnen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, das sind sozusagen die ersten Argumente von Pileschin. Es ist so, dass das eine Diskussion war, die relativ auch historisch gesehen, die hat sich über 20 Jahre oder so erstreckt, diese Diskussion. Und das ist sozusagen die erste Welle der Kritik. Und darauf haben dann, also das zeige ich Ihnen dann auf der nächsten Folie, da hat es dann Gegenargumente aus diesem Pavio-Lager gegeben und darauf hat Pileschin wieder geantwortet und so. Also das war wirklich eine Diskussion, eine heftige Diskussion, wo es hin und her gegangen ist. Und was ich Ihnen da kurz einmal anführe, sind die allereinfachsten Gegenargumente von Pileschin. Und das im Zentrum seiner Gegenargumente steht die Vorstellung, er hat, wenn man so will, unterstellt den Leuten, diesen Pavio-Anhängern, den Leuten, die die Dual-Coding-Theorie vertreten haben, dass sie meinen, dass wir Bilder wie ein Foto im Kopf speichern. Und zwar völlig unverarbeitet und 1:1. Das ist quasi, das Bild kommt in unseren Kopf und wird 1:1 dort gespeichert. Und das hat er sehr massiv kritisiert und das ist auch unplausibel. Also da hat er auch völlig recht. Das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Und er sagt, also erstens einmal ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass selbst wenn wir Bilder als Bilder speichern, dass die in irgendeiner Weise verarbeitet werden. Weil wenn wir irgendwas in einem Bild, wenn wir uns an irgendetwas in einem Bild nicht mehr erinnern können, dann ist das sinnhaft. Also es ist nicht so, dass wir uns plötzlich, dass wir ein Bild im Kopf haben wie eine Fotografie und wir vergessen was und plötzlich fehlt das halbe Sofa. Also es ist ein Bild von einem Zimmer und plötzlich fehlt das halbe Sofa. Das passiert nicht. Oder der halbe Lampenschirm. Sondern wenn wir was vergessen, dann das ganze Sofa oder den ganzen Lampenschirm. Normalerweise die ganze Lampe. Also das ist offensichtlich schon sinnhaft strukturiert, was wir im Kopf haben, diese Bilder. Also das kann nicht sein, dass das nicht in irgendeiner Weise schon mit Sinn angefüllt ist, das Bild. Und das ist ein sinnvoller Grund zu sagen, nein, Bilder sind nicht mit Fotos gespeichert. Ein weiterer Grund ist, dass wir ja auch Bilder suchen können. Also wenn wir daran denken, was weiß ich, die Wohnung meiner besten Freundin in der Volksschulzeit. Ja, vielleicht kann ich mich noch vage daran erinnern. Ja, ich kann mich halt noch vage erinnern, aber ich kann das suchen. Also ich kann sozusagen mein Gedächtnis durchsuchen und finde dann irgendwo ein vages Bild von der Wohnung der besten Freundin aus meiner Volksschulzeit. Und Pileschin sagt berechtigterweise, das wäre nicht möglich, wenn das ein Foto wäre. Also wenn ich nur so ein Foto habe, kann ich de facto nicht suchen, wenn es nicht in irgendeiner Weise organisiert ist, dass ich irgendwo hinkomme, ein Foto von meiner besten Freundin in meiner Volksschulzeit. Das muss in irgendeiner zu einer Art Datenbank gespeichert sein. Und irgendwie sinnvoll und kann nicht nur so ein Haufen von hunderttausenden Millionen Fotos im Kopf sein. Und er sagt auch berechtigterweise, dass wir Speicherplatzprobleme kriegen würden, das ist jetzt wieder so diese Computermetapher, weil wir ja potenziell unendlich viele Bilder wahrnehmen können und das gibt es nicht, dass wir die alle einfach so gespeichert haben. Also da muss irgendeine Reduktion auch stattgefunden haben. Ja, so in etwa. Und Pileschin schlägt vor, er sagt, dass er glaubt aus diesen Gründen, dass das nicht möglich ist, dass wir visuelles Material tatsächlich ins Bilder speichern und sieht aber auf der anderen Seite auch das Problem, dass nicht alles verbal beschreibbar ist und er schlägt stattdessen etwas, was wir einen dritten Code nennen können, das sind Propositionen, schlägt er vor, als das Modell, als die Form, wie alles, also Propositionen ist die Form, wie alles in unserem Gehirn gespeichert ist. Wobei man dazu sagen muss, also ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ich habe Informatik studiert, habe ich solche propositionalen Programmiersprachen. Also ich habe Prolog damals gelernt und das sind so propositionale Programmiersprachen, die auf diesen Propositionen beruhen. Also das ist, da haben Sie auch wieder diese Computermetapher, die da auch mitten in die Wahrnehmungstheorie hineinkommt. Und das sind solche Dinge. Also wenn Sie zum Beispiel den Satz sagen, das Buch ist auf dem Tisch, können Sie eine Proposition formulieren, wie diese hier. Oder das wäre der Satz, Mary hat John mit einem Stock geschlagen und der Stock war sehr hart. Also es ist eine emanzipative Formulierung, wenn nicht John Mary mit dem Stock schlägt, sondern umgekehrt. Wie gesagt, das wären Propositionen. Und Deletions Vorstellung ist die, dass all unser Wissen in solchen Propositionen gespeichert ist. Und also er ist nicht der Einzige, es gibt eine ganze Menge andere kognitive Psychologen und Psychologinnen, die auch diese Meinung vertreten. Also das ist sozusagen nicht verbal, nicht bildlich, es ist ein dritter Code, in dem all unser Wissen gespeichert ist. Und was sehr wichtig ist, was ich ein bisschen zweifelhaft finde, ist, dass diese Propositionen immer einen Wahrheitswert haben müssen. Also die sind entweder wahr oder falsch. Sie schauen auf den Tisch und da ist entweder ein Buch drauf oder es ist kein Buch drauf. Also entweder wahr oder falsch. Also Propositionen müssen wahr oder falsch sein. Keine sprachlichen Strukturen. Sie können oft durch einfache Sätze annäherungsweise wiedergegeben werden. Okay. Was ich problematisch an den Propositionen finde, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man alle Dinge, die wir wirklich sehen, als Proposition formulieren kann. Müssten Sie einmal durch überlegen, ob das tatsächlich möglich ist. Und wenn man sich sozusagen anschaut, was wir so wahrnehmen in der Welt, das wären dann so eine, also ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht sagen könnte, das wäre so eine Fülle an Propositionen, die wir aus einem Bild generieren können, dass das möglicherweise auch unsere Speicherkapazität übersteigt. Also das wären so Sachen, die ich persönlich da ein bisschen skeptisch anmerken würde. Aber im Prinzip ist es sozusagen in sich. Seine Argumentation ist in sich also durchaus legend und es ist, diese propositionale Theorie ist eine, die also diese Gedächtnistheorie ist eine, die also in der kognitiven Psychologie auch sehr viel Einfluss gehabt hat. Und damit möchte ich Schluss machen.